Wir sind The Sirens Collective. True Crime. Nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein, lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sirens Collective, der Podcast. Wir haben ja eigentlich zwei Kategorien. Wir haben die Expertinnen-Folgen und wir haben die Hannah-Folgen. Und ich bin Lise und die andere Hälfte von Sirens Collective ist natürlich Kim. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo an alle.
Und wir haben heute wieder eine Hannah-Folge dabei.
Richtig. Hannah ist heute da und ich erzähle euch kurz ein paar Sachen über Hannah. Hannah hat die Schule geschafft und wie viele träumt sie von der ganzen Welt. Von einer Auszeit, von Abenteuern, von Erkenntnissen aus dem echten Leben, nicht aus alten Büchern. Sie macht ein freiwilliges Auslandsjahr nach dem Abitur, sie wird bald 20. Noch nie war sie so weit weg, noch nie war sie überhaupt irgendwo anders. Heute denkt Hannah, dass sie früher viel nach männlicher Aufmerksamkeit gesucht hat. Es war immer viel Alkohol im Spiel. Sie kommt in ihrem neuen Wohnort langsam an, kennt die ersten Menschen und genießt das neue Leben. Und dann ist da dieser eine. Sie hat ihn schon öfter gesehen. Er ist interessant, attraktiv, aber sie wurde sogar schon vor ihm gewarnt. Mit einer Freundesgruppe waren sie feiern. Die beiden entscheiden gemeinsam, in ein Hotel zu gehen und dort die Party zu zweit fortzusetzen. Sie wollte mit ihm schlafen, richtig doll sogar, aber er will nicht verhüten. Die Stimmung schlägt sofort um. Das ist für Hannah keine Option, natürlich nicht. Sie will stoppen, sofort, aber er setzt sich darüber hinweg. Am nächsten Tag bekommt sie eine SMS. »Willst du ab morgen meine Chica sein?« Ihr Körper reagiert mit purem Ekel, mit Schuld und Scham. Nach dem Abend war Hannah noch ein Jahr an diesem Ort. Sie ignoriert jede kleinste Erinnerung, jede aufkeimende Unsicherheit, jedes klitzekleine Angstgefühl, das ihr sagen will, dass da was nicht gut gelaufen ist. Sie schreibt Gedichte und immer wieder fließen Worte und Momente aus ihren Notizen, die ihr sagen wollen, da stimmt was nicht. Erst als sie einer Freundin von all den Erlebnissen auf ihrer Reise erzählt, bekommt sie von außen das Feedback, dass ihre komischen Gefühle keine Hirngespinste sind. Sie beginnt eine Therapie und das erste Mal sagt es jemand. Hannah wurde vergewaltigt. Sie wird zurückkehren, 3 Jahre an diesem Ort leben, dort heiraten. Die Missbrauchsliste verlängert sich. Wo Hannah heute lebt und was dieser Abend mit ihrem Leben seither macht, das hören wir heute von Hannah persönlich. Schön, Hannah, dass du heute da bist.
Hallo Lisa, hallo Kim, voll schön, dass ich hier sein kann.
Hey, hallo. Wenn du kannst, dann lass uns an diesen Abend einmal kurz zurückgehen. Ich will was ganz Pragmatisches fragen. Hattest du doch einen Teil in dir, der Angst vor einer Schwangerschaft oder vor Krankheiten hatte?
Du meinst davor? Also bevor ich mit dir mitgegangen bin, oder?
Nee, quasi am nächsten Tag.
Ja. Also ich habe sogar noch, also trotz dieser Verdrängung geschafft, einen HIV-Test zu machen in der Zeit danach. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie früh danach oder ob das ein paar Wochen danach war, wo das irgendwie so durchgesickert ist.
Ja. War das schwierig oder hattest du Support, die überhaupt dann, du bist im Ausland und wie findet man dort eine Hilfestelle, um einen HIV-Test zu machen?
Ich wusste halt, in welches Krankenhaus ich gehen kann. Das, da ich ja in diesem freiwilligen Jahr war, wusste ich, sag ich mal, wo ich generell für gesundheitliche Fragen hingehen kann und da bin ich hingegangen. Aber ich war da dann alleine. Das war schon. Schwierig.
Hat jemand an dem Abend auch mitbekommen, dass du dann plötzlich weg warst? Oder war das einfach normal und niemand hat danach gefragt?
Ich denke schon, dass, ja, das haben Leute gesehen. Aber ich bin ja mehr oder weniger, also wir sind zu dritt von der Party weggegangen, weil noch eine andere Frau dabei war, die sehr alkoholisiert war. Und sie ist dann irgendwie abgeholt worden und dann war ich halt mit ihm alleine und dann haben wir halt diese Entscheidung getroffen, dann ins Hotel zu gehen.
Genau. Und das heißt, am nächsten Tag haben jetzt nicht deine Freundin gesagt, ulala, na und, jetzt ist es gut gelaufen, sondern das war einfach kein Thema mehr.
Nee, es waren auch alles nicht wirklich Freunde. Es waren halt so die Leute, mit denen man so irgendwie abhängt. Aber ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt damals noch nicht wirklich Leute da gehabt, die ich Freunde hätte nennen können.
Okay. Hast du ihm auf die SMS mit der Chica, hast du ihm geantwortet?
Nein. Gar nicht.
Habt ihr euch jemals wieder gehört danach oder sogar gesehen?
Ja, allerdings viele Jahre später erst, wo ich dann da gewohnt habe. Mhm. Und ich bin ja in diese Stadt wieder gezogen, weil ich da geheiratet habe, das habt ihr anfangs gesagt. Mhm. Und mir war bewusst, dass es möglich ist, dieser Person wieder über den Weg zu laufen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, weil das war ja viele Jahre schon, da schon sehr viel gearbeitet an mir, sehr viel geheilt, sehr viel aufgearbeitet. Und ich war eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich glaube, also ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich weiß, wenn ich den jetzt, wie ich reagieren würde, aber ich war einigermaßen darauf vorbereitet, dass es passieren könnte. Und das war auf eine Hochzeit, auf der wir eingeladen waren alle, in der Kirche.
Oh, wow.
Und mein Mann war auch dabei, war mein Ex-Mann. Und wir haben ihn halt gesehen und dann stand er uns mehr oder weniger plötzlich gegenüber irgendwie, als dann die Trauung vorbei war. Und ich habe ihn einfach so angeguckt, wie so kurz geschockt und bin einfach umgedreht und bin gegangen. So. Und habe einfach, für mich war so klar, so der existiert einfach für mich nicht, Punkt.
Hattest du deinem jetzt Ex-Mann davon erzählt auch?
Ja, und das war für ihn fast schwieriger als für mich. Und daran habe ich dann aber auch gesehen, das war so ein bisschen wie so die Bestätigung, dass ich auf meiner Heilung, sage ich mal, sehr weit gekommen war, also dass es tatsächlich was mit mir gemacht hatte, so, dass das gar nicht so viel mit mir gemacht hat. Also es war wirklich, es war einfach so, der Mann existiert nicht für mich. Aber mein Ex-Mann hat sehr stark reagiert, also der wollte wirklich was antun sogar.
Oh wow.
Das war krass.
Okay. Du hast uns auch gesagt, dass du einer Freundin von deiner ganzen Reise erzählt hast, alles, was passiert ist, alles, was du erlebt hast. Und dabei kam dann auf einmal raus, dass was passiert ist. Wie war der Abend oder der Tag für dich?
Das war relativ schnell, nachdem ich aus diesem Auslandsjahr nach Deutschland zurückgekommen war. Und ich habe sie halt wieder gesehen und so von meinem Jahr erzählt. Und irgendwie, ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie es an diesen Abend kam. Ich denke, irgendwie musste ich dann davon erzählen, so ist es dazu gekommen. Und ich habe dann plötzlich an mir selbst halt festgestellt, dass ich so plötzlich ganz unsicher geworden bin und das gar nicht aussprechen konnte und irgendwie gezittert habe und geweint habe. Und da ist mir das erst selbst so klar geworden, dass ich da was verdrängt hatte.
Und konnte sie auch gut dann damit umgehen oder wie war es für die Situation?
Ja, durchaus. Also sie war ganz lieb und hat mich da unterstützt und mich eigentlich liebevoll darauf aufmerksam gemacht, ja.
Ja, und das war auch das, was du gebraucht hast, nochmal von außen zu hören, schau das nochmal genauer an.
Ja, ich meine, ich hatte nach diesem Auslandsjahr sehr, sehr viel zu verarbeiten. Es war nicht nur diese eine Situation, es war alles unfassbar schwierig gewesen und ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf stand. Ich hatte einen Rückkehrschock. Also es war sowieso, sage ich mal, sehr turbulent. Aber das war so der Anfang, wo mir bewusst geworden ist, da war speziell was, wo ich nochmal hingucken darf.
Was würdest du sagen, wenn du so rückblickend jetzt die Zeit betrachtest, wie lang hat es gedauert, bis du wieder so, ich sag mal, festen Boden unter den Füßen hattest nach diesem Auslandsjahr?
Dazu muss man sagen, dass ich, glaube ich, mein Leben lang nie festen Boden unter den Füßen hatte. Ich bin psychisch vorbelastet. Das kann ich gar nicht so genau sagen, deswegen, weil ich eigentlich mein Leben lang immer ziemlich instabil war.
Würdest du heute sagen, du hast festen Boden unter deinen Füßen?
Ja, aber es ist sehr neu.
Das war natürlich jetzt mit deiner Freundin eigentlich ein schöner Moment, auch wenn der schockierend war. Als wir uns kennengelernt haben, hast du uns auch erzählt, dass dieses ganze eh schon schlimme Erlebnis noch viel, viel mehr überschattet wurde von einer Reaktion zu Hause. Kannst du uns davon erzählen?
Ja, also die Aufarbeitung fing dann halt an. Wie gesagt, ich war in Therapie und dann habe ich irgendwie, ich bin halt immer jemand gewesen, der schnell über Dinge gesprochen hat und dem das auch gut tat, so mit Leuten zu sprechen. Hm. Da habe ich meinen Freundinnen davon erzählt, um das auch so auszutesten. Wie ist das, darüber zu sprechen, das laut auszusprechen? Und ich habe auch meinem damaligen Mitbewohner davon erzählt. Und seine Reaktion war halt irgendwie schockierend, aber erst im Nachhinein. Das war wieder so eine Situation, wo ich im ersten Moment das gar nicht so einordnen konnte und im Nachhinein ist mir erst klar geworden, dass er das eigentlich ja wie runtergespielt hat oder nicht ganz ernst genommen hat, weil er hat gesagt, ja, okay, aber ich meine, wenn man so betrunken ist, dann weiß man ja manchmal auch nicht so, kann man das halt auch nicht immer so ganz einschätzen, will sie jetzt oder will sie nicht. Also irgendwie so ähnlich. Den Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber es war so, ich habe mich so überhaupt nicht gesehen gefühlt und das war krass nochmal so. Mhm.
Ja. Er hat so die männliche Position direkt eingenommen.
Genau.
Meint ihr, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir uns so oder dass Menschen sich manchmal nicht gut in andere Menschen hineinversetzen können? Mhm.
Da, von mir gibt es da ein klares Ja.
Ja. Mhm. Ja. Also oder überhaupt, was heißt reinversetzen, überhaupt erstmal einfach nur offen zuhören und anerkennen, was da gerade mir jemand erzählt. Also da ein gewisses Verständnis für haben.
Na klar. Mhm. Und so klischeehaft das auch ist, Nein heißt Nein. Es gibt nichts mehr, was sagt, hey, ich möchte nicht ohne Kondom mit dir schlafen. Und da gibt es keinen Interpretationsspielraum.
Ja.
Bevor du zur Therapie gegangen bist, in den Jahren quasi während du weg warst und als du wiederkamst, gab es noch andere Symptome, die dein Körper gezeigt hat, dass was nicht stimmt?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Wie gesagt, da ich vorbelastet war, ist alles so ineinander übergegangen. Ich kann das also nicht ganz getrennt von meiner sonstigen psychischen Verfassung, glaube ich, betrachten. Mhm. Ich hatte dann später, wo ich in Deutschland war, also zwischen meinem ersten Auslandsjahr und der Zeit, wo ich wieder in Ecuador gelebt habe, ein Burnout, das, glaube ich, mit anderen Dingen zusammenhing. Aber interessanterweise bin ich dann zu meiner ehemaligen Hausärztin gegangen, die so alternativ gearbeitet hat. Also sie ist schulmedizinisch, aber auch alternativ ausgebildet und macht Kinesiologie. Ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagt, das ist so Muskeltests. Also sie kommuniziert irgendwie mit meinem Unterbewusstsein. Auf jeden Fall habe ich das halt gemacht. Und sie ist da, wo ich eigentlich wegen des Burnouts bei ihr war, hat sie dann zu mir gesagt, du hast vor 5 Jahren mal was Schlimmes erlebt.
Oh, wow.
Ich so, krass, ja, das sei noch nicht aufgelöst. Aber das war krass, also das war fast ein bisschen gruselig.
Ja, wow.
Habt ihr dann daran gemeinsam gearbeitet?
Ja, also ich hatte da halt schon die klassische Psychotherapie hinter mir zu dem Zeitpunkt und dann kam halt dieses Burnout und dann habe ich da mit ihr gearbeitet also die hat dann Akupunktur gemacht, also hat mir tatsächlich eine Nadel gesetzt und mich dann so eine Art Vergebung sprechen lassen. Und wie so, also im Coaching oder auch, ja, wenn es ein bisschen spiritueller wird, dann kennt man das, so Anteile zurücktauschen und so. Und dann habe ich das mit ihr gemacht.
War die Vergebung an dich und wie du mit dir umgehst oder an den Menschen, der dir was angetan hat?
Beides.
Was hat dieses Wort, ich sag's jetzt nochmal, das Wort Vergewaltigung, was hat es mit dir gemacht?
Ich glaube, dass ich es im ersten Moment gar nicht glauben konnte. Also das ist so, weil ich so viel Schuld auch in mir getragen habe oder Unsicherheit, wie weit ich da selbst mit verantwortlich für bin, war das so, okay, das ist sowas Krasses. Also das kann eigentlich gar nicht sein, dass das mir passiert ist. So nach dem Motto, ich hätte kein Recht, das Wort zu benutzen für meinen Fall. Weil ich dachte, es hätte ja immer viel schlimmer kommen können und ja, also dann tatsächlich so diesen Vergleich. So.
Ja. Benutzt du das Wort selbst, wenn du heute Menschen erzählst, was dir passiert ist?
Ja.
Ja. Ja. Ja, ich merke das auch immer wieder hier in dieser Aufnahmereihe, dass das Wort ganz, ganz diffizil ist und dass das ganz schwierig ist, dass es Menschen gibt, denen das sehr wichtig ist, das ganz klar zu benennen und dass es Menschen gibt, die sich von diesem Wort so weit wie möglich distanzieren möchten oder eben das auch gar nicht ertragen zu hören. Hm. Vielleicht kann das auch ein Hinweis sein, wenn alle Menschen, die dazuhören, mit anderen Menschen umgehen, die sowas erzählen, einfach vorsichtig mit dem Wort umzugehen. Das, also ich persönlich finde auch, dass man Dinge benennen darf und muss, aber natürlich nicht, wenn das der erzählenden Person schadet. Ja.
Ja, voll.
Wie sieht's aus mit deiner Familie? Wissen die, was dir passiert ist? Hast du denen das auch ganz klar, so wie du uns heute das erzählst, denen das auch erzählt?
Nach sehr langer Zeit erst. Mhm. Ich glaube auch, dass das so der allerletzte Schritt war in die Verarbeitung.
Habt ihr euch so richtig hingesetzt? Ja.
Ja, also das war, also zuerst habe ich es tatsächlich meinem Vater erzählt, weil ich meinen Vater grundsätzlich, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Papa und ich schätze ihn, sage ich mal, als sehr stabil ein. Meine Mutter weniger oder damals auf jeden Fall. Und die eine der größten Sorgen meiner Mutter war damals halt auch, dass mir sowas passieren würde, wenn ich ins Ausland gehe. Und es war wie so, okay, wenn ich ihr das jetzt erzähle, dann wäre es wie so eine Bestätigung. Ja. Das, ihre Ängste. Und ich habe es erst meinem Vater erzählt, wir waren zusammen wandern. Und irgendwie habe ich es ihm erzählt. Ich glaube, das war auch im Zuge. Es ist, wie gesagt, so lange her, aber genau, irgendwie war der Moment da, wo ich es ihm erzählt habe. Und er war ja irgendwie geschockt, aber gleichzeitig auch nicht so viel gesagt dazu. Ich glaube, er wusste gar nicht, was er dazu sagen soll.
Warst du froh, dass er nicht so viel gesagt hat?
Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich mir ein bisschen andere Reaktionen erwartet. Also mehr Schock oder mehr Ausdruck von Schock. Ich vermute, dass es ihn schon geschockt hat, aber er ist halt auch nicht so der super emotionale Typ. So total nett, aber jetzt nicht so in seinem Gefühlsausdruck nicht so stark. Ja, also es war auch komisch irgendwie, weil es ist schon eine sehr verletzliche Situation für mich gewesen, mit meinen Eltern darüber zu sprechen.
Ja.
Aber irgendwie war es so ein innerer Impuls, das zu tun, weil ich irgendwie wusste, ich habe das erst für mich abgeschlossen, wenn es wirklich ganz offen überall ausgesprochen wurde. Und meine Mutter, das ist ja total verrückt, Mütter haben ja oft so ein sehr feines Gespür.
Ja.
Und es war auch eine Situation, das war später, irgendwie ein paar Wochen später, wo ich mit ihr im Garten saß und irgendwie ging es auch wieder um Thema Ecuador oder nee, ich glaube, es ging sogar um sexuellen Missbrauch, aber nicht um meine Erfahrung. Und ich glaube, dann hat sie irgendwie gesagt, ja, es haben ja viele Frauen auch schon mal erlebt. Also irgendwie haben wir sowas über sowas gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, und du, also ich irgendwie so ähnlich war es. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr so genau, aber es war einfach so, dass ich dann in dem Moment dann nicht sagen konnte, nee, und auch nicht wollte. Und dann habe ich gesagt, doch. Ja, das Krasse ist, ich habe echt so wenig Erinnerungen an so viele Situationen. Sie wollte auch nichts Genaues wissen. Und das war aber okay für mich. Also sie weiß bis heute keine genauen Umstände. Ich habe ihr gesagt, mir geht's gut. Ich habe das aufgearbeitet und so ist es momentan.
Was wäre die ideale Reaktion gewesen, die du dir jeweils von deinen Eltern gewünscht hättest?
Eigentlich war es schon sehr gut. Also es war zwar schwierig in dem Moment, aber ich glaube, keine Reaktion hätte es jetzt irgendwie noch viel leichter machen können, weil es ist einfach schwierig, sowas auszusprechen. Was ich mir, glaube ich, gewünscht hätte von meiner Mutter, dass sie, oder jetzt, aber ich weiß es auch gar nicht genau, weil wir da dann nicht mehr so genau drüber gesprochen haben, aber dass sie mir glaubt, dass ich es wirklich verarbeitet habe. Dass sie, weil sie hat immer sehr, sehr viele Ängste, sehr viel Sorgen gehabt um mich. Und vor allem, als ich im Ausland war, war das für sie, glaube ich, ganz schwer. Und ja, dass sie irgendwie sieht, meine Stärke sieht. Dass ich da nicht dran zerbrochen bin. So.
Ja, ja. Das Schlimme ist natürlich, also man versteht diesen Gedanken, so die Tochter oder das Kind ist sehr weit weg und dann passiert sowas. Nur das Ausland hat damit gar nichts zu tun und es kann genauso im Nebenhaus passieren und auch dann ist natürlich die Einsatzbereitschaft von Menschen um einen rum genauso klein oder groß, wie wenn man 4000 Kilometer entfernt ist. Es hat leider gar keinen Einfluss.
Ja.
Was war das schlimmste Gefühl, was dich begleitet hat?
Die Schuld. Ein Gefühl von Schuld.
Und würdest du sagen, dass die heute sich aufgelöst hat?
Ja. Komplett. Aber es war ein langer Weg. Ja.
Kannst du dann mit der Rücksicht sehen, was du dachtest, woran du Schuld hättest?
Ich bin halt mit ihm mitgegangen. Ich habe Alkohol getrunken, ich war leichtgläubig, ich habe auf die Warnungen nicht gehört. Also ich könnte da eigentlich relativ viel anführen, was dazu geführt hat, dass ich in diese Situation gekommen bin oder Entscheidungen, die ich selbst getroffen habe. Und ich habe mich da wirklich sehr viel mit auseinandergesetzt, dann mit diesem, okay, Verantwortung ja, Schuld nein. Wo ist der Unterschied? Wie weit ist es wichtig für meine eigene Heilreise, auch Verantwortung zu übernehmen oder zu erkennen, wo meine Entscheidungen zu einer Situation geführt haben, aber gleichzeitig eben keine Schuld zu verspüren. Und gleichzeitig zu sagen, es war einfach trotzdem komplett falsch, was er gemacht hat. Also dieses Auseinanderdröseln von Verantwortung und Schuld, das war sehr wichtig für mich auf dieser ganzen Reise. So.
Magst du sagen, wo der Unterschied für dich ist?
Schuld ist was, das einmal ist und dann irgendwie nicht mehr verändert werden kann. Das ist was Statisches. So, ist Schuld. Also wenn jemand irgendwie was gemacht hat, dann ist er für immer schuld und so. Und Verantwortung ist was Dynamisches, das verändert sich. Es gibt einem Handlungsspielraum. Also wenn ich sage, ich bin schuldig, dann das Einzige, was ich machen kann, ist um Vergebung bitten oder bestraft werden. Also Schuld zieht immer Strafe nach sich. Aber Verantwortung heißt, okay, ich übernehme Verantwortung. Das heißt, ich bin selbstermächtigt. Ich kann etwas tun. Ich kann daran arbeiten. Ich bin frei. Es ist klar. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig erklären kann.
Mein Gedanke sagt trotzdem so, oh Mann, ich will aber auch nicht, dass du die Verantwortung für diesen Abend übernimmst, weil das ist für mich eine schön verpackte Schuld, weil du bist nicht dafür verantwortlich, dass du gerne einen tollen Abend zu zweit verbracht hättest, sondern die Verantwortung liegt in meinem Sinne 100%ig dabei, dass die andere Person das ausgenutzt hat.
Ich weiß total, was du meinst, aber für meine Heilung war es wichtig, dass ich diese Verantwortung übernehme, für mich persönlich. Also ich kann das total verstehen, wenn man das so sieht und auch aber für mich persönlich war es unheimlich wichtig, Verantwortung zu übernehmen, weil ich ein Muster erkannt habe, das nicht nur zu dieser Situation geführt hat, sondern auch zu vielen anderen Situationen, wo ich Opfer war. Vielleicht nicht in diesem heftigen Sinne oder so, aber einfach Persönlichkeitsmuster oder ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann, wo es wichtig war für mich zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für das, was ist, was in meinem Leben geschieht.
Ich glaube, es ist auch so eine Verantwortung, die man für sich selbst hat und auch für seine Grenzen, die immer wieder neu zu setzen und sich so bewusst zu sein. Also ich habe die Verantwortung für mein Bewusstsein irgendwie und das man nicht geschenkt, das kriegt man nicht, wenn man geboren wird, kriegt man das nicht mit, sondern das ist was man ja konstant eigentlich lernt im Leben und was auch anstrengend ist, teilweise seine Grenzen immer wieder neu zu setzen und zu verstehen, wo hören die auf und was darf ich eigentlich, was ist meine Verantwortung genau. Deswegen, dieser Unterschied ist schon wichtig, das zu verstehen irgendwann.
Und ich bin halt konstant über meine eigenen Grenzen gegangen. Und das hat halt auch zu dieser Situation geführt, für die ich überhaupt keine Schuld habe, aber ich habe halt gemerkt oder anhand dessen festgestellt, dass ich überhaupt keine Grenzen setze. Also in diesem Moment habe ich ja eine Grenze gesetzt, da war es dann schon zu spät.
Ja, genau. Und da fängt dann die Schuld an. Du hast eine Grenze gesetzt und die wurde aber übertreten von jemandem. Und die Person ist dann daran schuld.
Genau. Aber halt auch im Vorhinein. Ich war sehr, wie auch eingangs gesagt habt, gefühlt unfassbar abhängig so von anderen Menschen. Was sagen die über mich? Was denken die? Komme ich gut an? Also sehr, sehr unsicher in sehr vieler Hinsicht. Und ich glaube, das man dann auf jeden Fall tendenziell, also ich für mich, ich kann das halt, ich glaube, man kann immer nur für sich selbst sprechen. Ich möchte das niemand anderem sagen, dass er das so sehen muss. Mhm. Aber für mich selbst war es halt wichtig zu erkennen, okay, ich muss Verantwortung übernehmen. Und dann mittlerweile, ich deswegen, natürlich kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass jetzt auf der Straße mich niemand mehr überfällt und irgendwie was und ich wieder Opfer werde. Aber mein inneres Gefühl dazu ist ein komplett anderes. Ich glaube es einfach nicht mehr, dass mir das passiert. Ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich in so eine Situation gelange nochmal. Es ist wie ein innerer Shift irgendwie. Als wird sich meine Realität verändern. Gut, ich mich jetzt auch relativ so spirituell so ein bisschen halt auch beschäftigt. So. Und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen. Ja. Von wegen, ich erschaffe mir meine Realität. So in dem Sinne. Ja.
Wenn wir genau da bleiben wollen, magst du nochmal sagen, wie es dir momentan geht im Gegensatz zu vor, als du 20 warst oder 25?
Ja, also ich war sehr, sehr unsicher, so ein kleines Mäuschen, sehr abhängig. Und heute würde ich sagen, ich ruhe mehr in mir selbst. Also ich bin ich selbst. Ich gucke aus mir selbst heraus und nicht mehr aus den Augen von anderen Menschen, die auf mich gucken.
Wir fragen am Ende unserer Hannah-Folgen immer, was du den anderen mitgeben möchtest. Vielleicht hast du einen Satz oder etwas, was dir geholfen hat. Da hast du jetzt hier den Raum dafür, das zu sagen.
Als mir irgendwann bewusst geworden ist, was da mir passiert ist, war eine innere Stimme in mir, die gesagt hat, okay, das ist krass, ich nehme die ganzen Gefühle wahr, die Scham, die Schuld, den Ekel. Aber ich nehme auch wahr, was das für eine krasse Energie ist in mir. Emotion ist ja Energie. Ich weiß nicht, woher ich das genommen habe, aber irgendwie wusste ich, ich werde diese Energie für was Gutes nutzen. Und das wird wie meine Rache sein. Also ich brauche mich nicht rächen im Sinne von, ich tue dem was an, das wollte mein Ex-Mann tun. Der hatte diesen Impuls und ich habe gesagt, meine größte Rache ist, dass ich stark werde, dass ich Erkenntnisse haben werde, dass ich frei sein werde davon, dass ich vielleicht anderen Frauen sogar damit helfen kann, dass ich dazu beitragen werde, dass das nicht mehr so passiert, dass Bewusstsein geschaffen wird, dass Frauen empowered werden, sagt man heutzutage. Wisst ihr, was ich meine? Und es war so, okay, irgendwie wie so ein Entschluss, so ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich weiß jetzt auch noch nicht, was alles dafür nötig sein wird, welchen Weg ich gehen werde, welche Therapien, was auch immer. Aber ich weiß, ich werde diese Energie kanalisieren in was Gutes.
Wow. Ich hab's, als du angefangen hast, hatte ich schon Gänsehaut. Die zieht sich immer noch durch, komplett mein ganzer Rücken. Wow.
Ja. Du bist eine Sirene geworden.
Ja. Ja.
Hannah. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dich bei uns gemeldet hast. Das könnt ihr alle da draußen auch tun, wenn ihr sprechen möchtet. Natürlich anonym. Wir lernen uns kennen und wir schauen, wie wir dieses Gespräch gestalten können. Und ihr schreibt uns eine E-Mail an mail@thesirenscollective.com und dann hören wir uns hier bald wieder. Danke auch dir, Kim, für die tolle Folge.
Danke euch. Wie schön, dass es euch gibt.
Danke euch.